Bundesliga des Sauerlandes, ein Podcast der Westfalenpost. Was ist los in der Fußballbezirksliga 4? Welcher Trainer wackelt? Welcher Spieler überrascht? Unsere Experten gehen in die Analyse.
Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Folge unseres Podcasts zur Fußballbezirksliga 4, der Bundesliga des Sauerlandes, der geilsten 8. Liga der Welt. Und mein Name ist Falk Blesken, ich bin Sportredakteur bei der Westfalenpost. Vor mir steht, wie üblich, mein lieber Kollege Elmar Redemann. Hallo Elmar.
Ja, guten Tag Falk. Ich wollte gerade auf unsere Laune eingehen, die ja sonst immer blendend ist. Und nach technischen Schwierigkeiten schauen wir die ganze Zeit gebannt auf dieses
dieses Scheißgerät.
Mischpult und streicheln es zwischendurch, damit es weitermacht. Es hatte sehr große Startschwierigkeiten.
So sieht's aus. Aber mittlerweile scheint sich das Gerät eingeruckelt zu haben. Wir hoffen zumindest. Und wir können in üblicher, lockerer, fröhlicher Laune über die Fußballbezirksliga 4 plaudern. Wobei das Thema, was wir da beackern, auch ist so fröhlich eigentlich gar nicht, aber mit gutem Ausgang. Wir beide haben nämlich unter der Woche einen Ausflug gegen Duisburg-Wedau unternommen, um die Verhandlung beim Westdeutschen Fußballverband zu verfolgen, in der, ja, die gegen den BCS-Lohr. Ich will es mal so, ich will ja noch nicht zu viel verraten, auch wenn die meisten wahrscheinlich das Ergebnis schon gelesen haben, auf www.wp.de/Sauerlandsport. Aber wir sprechen drüber. Also der BCS-Lohr stand vor Gericht. Wir sprechen da gleich drüber. Wir tippen den Spieltag. Wir gucken natürlich auch ein bisschen auf Sportliche in der Bezirksliga 4 und auch auf Ereignisse in der Landesliga 2. Da haben wir ja in der vergangenen Folge ausführlich drüber gesprochen. Dieses Mal widmen wir uns wieder ganz dem, nach dem Namen unseres Podcasts, der Fußballbezirksliga 4. Zumindest überwiegend. Richtig, ne?
Alles richtig. Ich habe versucht, mich sowohl gedanklich als auch technisch zu sortieren und gucke mal, ob das dann gleich alles funktioniert. Ja, wie du schon gesagt hast, wir waren am Dienstag in Duisburg-Wedau. War interessant, dauerte dann auch seine Zeit. Und was ich eben nur nochmal so gedacht habe, ja, der BCS-Lohr war ja aus freien Stücken da. Er hat ja selber angestrengt, dass es noch zu dieser Verhandlung kommt, um sich zu rehabilitieren.
Ja, so kann man es sagen. Also gehen wir rein in die ganze Geschichte. Es begab sich irgendwann im vergangenen Oktober.
Am 19.
So genau,
10.2025.
Ja, hat der BCS-Lohr bekanntermaßen Fatih Tükücü Meşede empfangen. Und nach dem Spiel, während des Spiels gab es zwei Stoppphasen laut des Stoppkonzeptes des Deutschen Fußballbundes. Und anschließend hat der Schiedsrichter dann den Fans quasi des FC, des BCS-Lohr, Rassismus vorgeworfen. Er habe rassistische Kommentare gehört. Dann gab es eine Verhandlung deswegen beim FLVW.
Das müsste der 24. Januar gewesen sein.
Sehr gut. In dieser, jetzt weiter?
Ja, ja, ist der BCS-Lohr.
Bevor wieder irgendwas korrigiert wird, was ich erzähle?
Nein, nein, also du hast dich mit dem Fall ja eigentlich auch intensiver beschäftigt als ich, bis zumindest Dienstag. Da habe ich mich dann auch sehr intensiv mit dem Fall beschäftigt. Auf jeden Fall hat er das Verbandssportgericht des Fußball- und Leichtathletikverbands Westfalen in seiner Spruchkammersitzung am 24. Januar den BCS-Lohr verurteilt. Zunächst, da bin ich jetzt ein bisschen vorsichtig, weil das kennen wir jetzt auch nur vom Hören sagen, zunächst zu einer Zahlung von 1.000 Euro. Nach ein bisschen Debattieren wurde das dann noch erhöht auf 1.750. Damit war der BCS-Lohr oder die Verantwortlichen des Vereins natürlich erst recht nicht einverstanden. Dann sollte man, also ich glaube, das gab keine weitere Verhandlung, sondern im Verlaufe des Verfahrens wurde gesagt, okay, wir stellen das Verfahren dann ein, wenn ihr 500 Euro an eine gute Sache, einen guten Zweck bezahlt. Und auch damit war man beim BCS-Lo nicht einverstanden, weil das aus Sicht der Verantwortlichen ja ein Schuldeingeständnis gewesen wäre.
Genau, ich glaube, es ging darum, also der FLVW wollte das Verfahren einstellen, 500 Euro für einen guten Zweck, jetzt mal verkürzt gesagt. Und die Vorwürfe, rassistische Äußerungen wären aber quasi nicht offiziell zurückgenommen worden, sondern das Verfahren wäre einfach eingestellt worden und fertig. Und das wollte der BCS-Lo nicht, weil er sagt, nee, Rassismus, da haben wir ein großes Problem damit, wenn uns das vorgeworfen wird, weil da haben wir, da distanzieren wir uns aufs Schärfste von. Und es hat ja auch niemand außer dem Schiedsrichter diese Ausdrücke, diese Worte gehört. Stand jetzt, ich war ja auch da während der Phase und habe ja auch nichts gehört. Und deswegen hat der BCS-Lo gesagt, wir wollen komplett rehabilitiert werden. Es gab keinen Rassismus, wir haben technische Mittel eingesetzt, um Videos auszuwerten und so weiter und Stimmen herauszufiltern. Und daraus resultierte dann das Berufungsverfahren beim Westdeutschen Fußballverband. Und das war dann in Duisburg-Wedau. Hat ungefähr gut 4 Stunden gedauert. Es sind etliche Zeugen gehört worden. Es sind etliche schriftliche Zeugenunterlagen vom BCS-Lo
beigebracht worden.
Der Schiedsrichter hat sich vorher auch geäußert.
Ja, war auch als Zeuge, glaube ich. Genau. Ne? Hat sich im Verfahren als Zeuge geäußert. Und dessen Äußerungen hatten natürlich Gewicht und haben jetzt auch viel noch mit dem Urteil zu tun. Aber es ist nicht so, dass die jetzt alleine maßgeblich waren sozusagen für das, was dann entschieden wurde, sondern man hat dann mit Sicherheit aus Sicht des BCS-Lo jetzt insgesamt ein objektiveres Urteil gefällt als zuvor in Kaiserau.
Auf jeden Fall, denn das Urteil ist halt, dass das Urteil vom FLVW aufgehoben wurde, dass alle Kosten weg sind, dass das Verfahren, also die Verfahrenskosten vom FLVW übernommen werden müssen und dass
der BCS-Lo freigesprochen
ist. BCS-Lo freigesprochen wurde, genau. Großer Erfolg, speziell für Roland Keggenhoff und Michael Müller von, Fußballabteilungsleiter und sportlicher Leiter quasi. Stellvertreter, hat er gesagt, je nachdem, wie das Urteil ausgeht. Nee, die machen das auf Augenhöhe, glaube ich. Und haben sich da sehr reingefuchst in dieses Verfahren, viel Zeit aufgewendet und am Ende Erfolg gehabt. Also ja,
das Ganze auch schon im Verfahren beim FLVW in Kaiserau mit anwaltlichem Beistand. Weil ich glaube, als Laie, wer sich mit diesen ganzen Rechtsfragen nicht auskennt, kann da auch schnell in eine Falle tappen oder über Fallstricke stolpern. Und ich glaube, da bleiben sie schon drauf hängen. Also die Verfahrenskosten beinhalten, glaube ich, nicht die eigenen Anwaltskosten. Und da hat Roland Keggenhoff auch von 4.000 bis 5.000 Euro gesprochen, die der Verein jetzt quasi investiert hat, investiert in seinen guten Ruf.
Ja, aber der ist wiederhergestellt, wenngleich, das gehört zur Wahrheit dazu, das Gericht festgestellt hat, dass es Äußerungen gegeben hat. Und also ich würde jetzt aus meiner Sicht mal sagen, die Richter, also das Trio da, hat einen Weg gesucht, um den Schiedsrichter nicht komplett bloßzustellen und aber auch dem BCS-Lo Recht zu geben und den Ruf wiederherzustellen. Und den hat man gefunden.
Ja, also, genau, die haben den Weg gesucht und gefunden. Also ich schließe mich deiner Interpretation an. Wir haben ja auch im Auto auf dem Rückweg drüber gesprochen. Es gibt da diesen Paragraphen 12, wo es um Diskriminierung, Rassismus und diese Tatbestände geht. Und dort wird dann im Absatz 2 wird erläutert, was sozusagen dann alles zu ahnden ist. Und in Paragraph 5 wird gesagt, was aber auch entscheidend sein kann, ist nämlich die Frage, der gastgebende Verein, der Platzverein oder der Verein, dem man, ich sage jetzt mal, den Vorwurf zurechnet, schreitet der sofort ein, versucht er sofort das Problem zu behandeln oder lässt er es laufen? So, und da wurde dem BCS zugute gehalten. Man hat sich um Aufklärung bemüht, direkt vor Ort. Das wurde auch in dem Verfahren mehrmals betont, von Roland Kengor vor allen Dingen, wie ernst man das auch an dem Sonntag im sofortigen Nachgang des Spiels, wie ernst man das alles genommen hat. Es ist ja auch ein Zuschauer identifiziert worden und der Anlage verwiesen worden, ein langjähriger Zuschauer, der jetzt leider mit dem BCS und dem Amateurfußball quasi abgeschlossen hat. Ja, das sind auch irgendwie persönlich Geschichten, wo Freundschaften und Beziehungen da, glaube ich, dann auch Schaden nehmen tatsächlich. Und da konnte man sich tatsächlich nicht nachsagen lassen, nö, wir möchten da irgendwie das Mäntelchen des Schweigens drüber ausbreiten, sondern das war ja wirklich eindrücklich, dass man sagt, ja, wir haben das sehr ernst genommen, wollten das vor Ort klären und haben uns darum bemüht. Ne? Dieser Zuschauer ist der Anlage verwiesen worden. Und das war im Prinzip das Entscheidende, dass das Sportgericht zum Schluss gekommen ist, der BCS-Lo ist nicht zu verurteilen.
Richtig. Wobei man da nochmal sagen muss, also Rassismus, nix. Gab Kommentare.
Ja, also aber nichts, ich habe mich ehrlich gesagt gewundert, dass ein hämisches Klatschen am Ende auch so eine große Rolle gespielt hat, weil ich plädiere auch immer für sehr viel respektvollen und fairen Umgang miteinander. Kann ehrlich gesagt auch Pöbeleien, die vielleicht noch nicht mal diskriminierend oder rassistisch sind, eigentlich gar nicht so gut haben und denke immer, muss das denn sein? Und das wäre vielleicht noch nicht mal zu ahnden. Aber hämischen Beifall, ne, also da muss ich ganz ehrlich sagen, da finde ich jetzt auch nicht, würde ich jetzt auch nicht sagen, macht das alle und ist total super, aber da haben wir größere Probleme, glaube ich.
Ja, das ist wohl so. Naja, wie dem auch sei. Wir haben einen schönen Abend in Duisburg-Wedau gehabt. Du hast schon auf der Rückfahrt fleißig geschrieben. Wobei ich mich immer noch wundere, wieso bislang in sozialen Medien dieses Bild nicht auftaucht, was ich da von dir gemacht habe aus dem Auto oder das Video.
Das will keiner sehen. Also das ist einfach unvorteilhaft. Also ich bin...
Ja, wieso? Nö. Ja, ist auch egal. Also wie dem auch sei, das Thema ist erledigt. Der BCS-Lohe ist freigesprochen. Es kann rein theoretisch sein, das hat der Richter gesagt, dass das Präsidium des Westdeutschen Fußballverbandes sich das alles nochmal anguckt und das vors Bundesgericht vom DFB bringt, weil gesagt wird, nee, so geht das aber nicht. Das ist aber, würde ich jetzt mal sagen, äußerst unwahrscheinlich.
Ja, so haben wir das mitgenommen. Ich habe ja auch schon geflaxt, ne? Also es war zwischendurch, wurde auch ganz, wenn man ehrlich ist, dann doch auch mal geschmunzelt. Es war eine irgendwie, sag ich mal, menschliche, es menschelte auch während der ganzen Verhandlung. Das wurde halt auch von den Esloern gesagt. Das hat eine andere Atmosphäre gehabt als in der Verhandlung zuvor in Kaiserau. Da sei man von oben herab behandelt worden. Und diesmal sei das alles auf Augenhöhe geschehen. Ja, jedenfalls habe ich geflaxt und gesagt, okay, müssen wir jetzt hier schon als nächste Instanz, zieht man dann vor den Kass oder ne, internationale Sportgericht und ehrlich gesagt, so weit ist das gar nicht mehr entfernt. Ich glaube, Frankfurt, das DFB-Bundesgericht wäre die nächste Instanz gewesen. Wir gehen jetzt mal davon aus, die wird nicht mehr bemüht.
Glaube ich auch. Also, wir haben es bis Duisburg-Wedau geschafft. Wir würden es auch noch nach Frankfurt schaffen und im Zweifel auch bis Lausanne. Aber wir machen jetzt eigentlich einen Haken dran. Thema erledigt. BCS-Lohe freigesprochen. Und alles prima.
Ja, Fazit von Roland Keggenhoff, das haben wir natürlich auch dann, wie man es so von Gerichtsverhandlungen kennt, dann direkt vor der Tür, haben wir natürlich dann auch gefragt, wie sieht die Reaktion aus, wie ist euer Statement? Wir hören mal rein, was Roland Keggenhoff in den ersten Emotionen dann dazu gesagt hat, aber schon recht reflektiert.
Erleichterung, große Erleichterung. Wir sind ja auch in Kaiser auch schon guter Dinge gewesen, sind dann aber bitter enttäuscht worden und jetzt ist einfach nur pure Erleichterung. Wird auf jeden Fall hängen bleiben, deswegen war es uns aber auch jetzt so wichtig, diesen Schritt noch zu gehen und dann doch einen Freispruch zu erwirken. Eine Hoffnung, dass auch der dann auch hängen bleibt. Das Ergebnis hat sich auf jeden Fall gelohnt. Es geht um 108 Jahre Vereinsgeschichte und wir sind im Moment diejenigen, die den Verein vertreten müssen. Und wir konnten es nicht hinnehmen, dass dieser Verein mit Rassismus in Zusammenhang gebracht wird.
Kann man nachvollziehen, dass die Erleichterung groß war? Und da wird man in Eslohe mutmaßlich den beiden auch noch schwer auf die Schultern klopfen und sich dann hinterher ein Bierchen trinken, dass das alles so gut ausgegangen ist.
Genau. Gleichwohl, ich glaube, die ganze Debatte sollte bei allen vielleicht dazu führen, weiterhin die Augen und Ohren offen zu halten, sich zum einen natürlich am Platz völlig vernünftig zu verhalten, nicht über die Stränge zu schlagen, diskriminierend sich schon mal gar nicht zu äußern und ansonsten durchaus Zivilcourage zu zeigen und zu sagen, hör mal zu, Nebenmann, Kollege, das finde ich nicht in Ordnung, sondern lass uns hier fair bleiben.
Korrekt, Herr Redemann. Ein schönes Schlusswort, kann man sagen. Ist es aber nicht, weil jetzt gehen wir ja noch mal in der gebotenen Eile auf das Sportliche ein in der Fußballbezirksliga 4. Da hat der vergangene Spieltag, ich würde jetzt mal sagen, wenig Überraschendes gebracht. Das Einzige ist, Fatih Tügücü Meschede ist nun mittlerweile punktgleich mit dem FC Neheim Erlenbruch im Abstiegskampf. Da schrillen bei Fatih alle Alarmglocken, würde ich jetzt mal tippen.
Sollten sie. Also muss man ganz ehrlich sagen, ich habe das Spiel ja zu den größten Teilen mitverfolgt und dann versucht danach auch noch auf Stimmenfang zu gehen, was gar nicht mal so einfach war. Ich muss ganz ehrlich sagen, also in der Form, da steigt Fatih ab, weil das war ein ziemlich blutleerer Auftritt. Man hat so ein bisschen noch so einigermaßen achtbar bis an den Oberstehender Strafraum kombiniert. Alles, was dann kam, da fehlte der letzte Biss. Es fehlte auch der letzte Biss, da vielleicht dann ein Unentschieden mitzunehmen, 0-0 zu spielen in so einer Partie. Aber da wurde Fatih dann, glaube ich, so ein bisschen auch ausgecoacht von Lukas Gerbracht, der gesagt hat, wir gucken erstmal, was die machen. Und dann haben die gut gekontert und standen aber auch bombensicher eigentlich bis auf ein Elfmetertor. Ja, und jetzt das Näher im Ehrenbruch gegen Tura 3-0 gewinnt. Damit hatten sogar bei Fatih irgendwie alle gerechnet. Und jetzt spricht so von der Moral, wer im Moment das Momentum auf seiner Seite hat. Da würde ich sagen, da ist Ehrenbruch im Moment da in der besseren Position.
The trend is your friend, hat ja Uli Hoeneß schon immer gesagt. Und Fatih Tügücü Meschede hat jetzt auch noch den, finde ich, kleinen Nachteil, am kommenden Spieltag spielfrei zu sein. Das heißt, Neheim Erlenbruch könnte sogar vorbeiziehen nach Punkten, zwar dann mit einem Spiel mehr. Aber ich sag mal so, das macht ja auch so ein bisschen was mit Spielern, wenn du dann auf einmal tatsächlich auf diesem Abstiegsplatz, diesem einen Abstiegsplatz, den es noch gibt, wenn der dir gehört.
Ja, erstmal. Die rote Laterne ist dann natürlich immer dieses Bild, was man dann auch in den Berichten zum Beispiel verwendet. Und noch leuchtet sie am Rumöne-Eck, aber nur wegen der auch relativ schlechten Tordifferenz. Wir schauen mal. Natürlich spielt dann Erlenbruch jetzt auch noch ausgerechnet gegen Marsberg. Also kann sich noch viel tun, aber beide verlieren können natürlich nicht. Also irgendwie ist das jetzt für Fatih schon keine leichte Situation. Personallage ist jetzt auch nicht berauschend gewesen. Wird sich vielleicht jetzt im spielfreien Wochenende etwas abmildern, aber ja, da muss man erstmal irgendwie selber jetzt mal wieder auf seine Leistung gucken und punkten.
Ja, der VfB Marsberg hat 5 Punkte Vorsprung vor diesen beiden Clubs. Ist quasi der dritte, der da noch im Abstiegssumpf sich so ein bisschen auffällt, wobei er schon ja fast raus ist.
Der Sumpf schon fast trocken gelegt, auch mit diesem Bonuspunkt.
Es sei denn, man verliert jetzt gegen den Erlenbruch, dann wird es nochmal wieder spannend. Aber deswegen ist das Spiel durchaus interessant. Ja. Und dieses Spiel findet statt am Sonntag, den 26.04. Du merkst, worauf ich hinaus will.
Willst du schon tippen?
Ja, natürlich will ich schon tippen. Was denn sonst? Guck mal auf die Uhr.
Ja. Okay, dann machen wir das ganz schnell.
Oder also, hast du noch irgendwas oben Wichtiges halt zu sagen? Willst du sagen, die SG Bödefeld-Henne-Rathal ist Tabellenführer? Hey, Überraschung.
Ja, trotz des 2-2 gegen Marsberg, ne? Aber kein Drama, ne? Brilon ordentlich losgelegt, Hüsten verkimmelt. Die machen
sie ja alles schon Tage her.
Ist es lange her. Genau. Also, lange her ist auch, dass wir getippt haben. Noch nicht so lange her ist, dass ich mir das nochmal reingezogen habe, wie wir getippt haben. Da bin ich wieder um Jahre gealtert, denn das war, also ich weiß nicht, wie drastisch darf die Wortwahl hier ausfallen. Darf man sagen, das war unter aller Sau?
Natürlich.
Ja, also ich fand, wir haben unter aller Sau getippt. Es war erschreckend.
Die Spiele sind einfach nicht so gelaufen, wie wir es eigentlich erahnt haben.
Ja, wenn du dich erinnerst, du hast immer vorgelegt und dann habe ich immer gezögert und dann irgendwas anders getippt. Das war, also du hast es noch auf 2 Punkte gebracht mit 2 Tendenzen, ich auf 1.
Stark.
Ja. Also
das,
da muss man
Sieg
sonst
für mich,
Sieg für dich.
Das ist das, was zählt am Ende.
Ja, das, ja, die
nur
Frage
der Sieg
ist jetzt,
wie der Sieg, das redet in 3 Wochen keiner mehr drüber.
Es war ein sehr, ja, genau, war eigentlich ein 0-0-Spiel, ein sehr dreckiger Arbeitssieg, aber vielleicht der entscheidende. Die einzige Frage ist, sollen wir überhaupt noch weiter tippen, wenn das so
macht
wenig?
Macht es noch Sinn?
Ja.
Doch, es macht Sinn, natürlich. Wenn ich letzte Woche, in der vergangenen Woche vorgelegt habe, dann bin ich heute dran, die Partien vorzulesen und du darfst beginnen, kannst dich quasi rehabilitieren und dein Wissen präsentieren. Ne?
Ich sag nichts mehr, außer jetzt irgendwelche Ergebnisse.
Also am Freitagabend um 19 Uhr wird dieser Spieltag eröffnet mit der Partie Tura Frei 0 gegen VfL Bad Berleburg.
Ja, 0-1.
Da halte ich gegen, setze ich auf Heimsieg, 2-1 für Tura Frei 0. Auch wenn da mittlerweile, glaube ich, alles schwierig wird aufgrund der nicht vorhandenen Zukunft. So, weiter geht's. Sonntag, 26.04., ich hatte es erwähnt, 15 Uhr, BCS Lohe Wattansbohemer.
Beflügelt vom Freispruch geht das Spiel 3-2 für den BCS Lohe aus.
Ja, bin ich nicht ganz so optimistisch und sage 2-2. 15 Uhr, TV Fredeburg gegen SV Brilon.
Ja, der TV Fredeburg ist nicht mehr ganz so in der Form wie vor ein paar Wochen. Brilon lässt da nichts anbrennen und gewinnt 4-1.
Ja, die Tendenz sehe ich auch, allerdings nicht ganz so deutlich. Ich sage 1-2. Das erwähnte Spiel um 15 Uhr VfB Marsberg gegen FC Neheim Erlenbruch.
Ich tippe jetzt einfach unentschieden. Vielleicht ist das Fatih-Wunschergebnis 2-2.
Ja, da sehe ich allerdings einen Sieger und zwar den VfB Marsberg 3-2. 15 Uhr spielt ebenfalls die SG Serkenrode-Fretter gegen SG Hema.
Das Spiel geht 2-1 aus.
Ja.
Ich muss jetzt auch ein paar Sicherheitstipps hier einbauen.
Ich sag da mal 1-1. 15 Uhr, SV Oberstedt und Grafschaft gegen den SV Hüsten 09.
Ja, also wenn da Form Klasse schlägt, wobei da will ich ja SVO gar nicht die Klasse absprechen, tendiere ich da sogar mittlerweile zu Oberstedt und Grafschaft. Ich sage jetzt einfach mal 3-1.
Heimsieg?
Mhm.
Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass der SV Hüsten 09 sich da durchsetzen wird und zwar mit 2-0. Also 0-2 wird das Spielergebnis sein. Um 15.30 Uhr empfangen die Sportfreunde Hügensen den souveränen Tabellenführer SG Bödefeld-Henne-Rathal.
Ja, sage ich jetzt mal 1-5.
Ja, die Tendenz gehe ich natürlich mit, allerdings nicht so deutlich. Ich sage 1-2. Spielfrei, wie erwähnt, der FC Fatih Türkgücü Meschede. Und damit beenden wir den Bezirksliga 4 Block und schauen in die Landesliga 2, wo in der es am vergangenen Spieltag ein gutes Ergebnis für den TuS Sundern gab.
Das eigene Spiel.
Sehe ich richtig, ne?
Ja, das siehst du richtig. 4-1.
Ich wollte gucken, das macht den Anschein, dass du ein bisschen eingeschlafen bist da.
Nein, ich habe überlegt, was denn eigentlich die Konkurrenz, ob ich mir das richtig gemerkt habe, was da die anderen HSK-Clubs gemacht haben.
Ja, keine Schützenhilfe
die
für Sundern.
Ja, keine Schützenhilfe geleistet haben. Und ich hatte gedacht, wo, als du diesen Satz formuliertest, und da dachte ich, es große Überraschungen gab und dann hätte ich gesagt, wie Erlinghausen Germania Salchendorf von der Tabellenspitze geschubst hat oder wie Neheim in Drolzhagen überraschend 0-2 verloren hat.
Richtig. Also, das sind die einfachen Sachen. Erlinghausen gewinnt gegen Salchendorf, also was heißt einfach, schwieriges Spiel, weil Tabellenführer gestürzt dann aber durch den durch das Ergebnis. Überragend gut für Erlinghausen, aber tabellenmäßig kaum für Bedeutung für RWE. So, der SuS Langscheid-Enkhausen gewinnt 1-0 gegen SV Hohenlimburg, auch ein starkes Ergebnis. Der SuS setzt damit seinen Aufwärtstrend vor und ist jetzt, stand jetzt tatsächlich aufgrund der Tordifferenz, beste HSK-Mannschaft in der Landesliga 2. Also Alex Bruchhage hat aus einem Abstiegskandidaten ein Top-Team im Grunde gemacht, stand jetzt. Und dann kommt's aber, der TuS Sundern, der hat halt 4-1 gegen Lennestadt gewonnen. Dank gütiger Mithilfe des Torwarts der Gegner, muss man sagen, das war schon so ein bisschen tragisch hinterher. Der hat da wirklich eine zweite Halbzeit erwischt, die er wahrscheinlich so auch noch nie erlebt hat. Aber egal. Und das Problem ist halt, dass der SV Schmallenberg-Fredeburg gegen den SV Attendorn mit 0-3 verloren hat. Und der SC Neheim halt auch nicht gewonnen hat, wie du das gerade gesagt hast. Das heißt, es drubbelt sich jetzt alles so ein bisschen mehr da unten. Und Schmallenberg-Fredeburg ist da mit drin. Bevor wir das aber kurz ansprechen, hören wir uns noch mal eben kurz Maximilian Mertin vom TuS Sundern an. Der hat nämlich 2 Tore gemacht bei dem Sieg und hat dann mal eingeordnet, wie wichtig dieser Erfolg war.
Ja, absolut. Also die Wichtigkeit des Spiels, das war uns allen bewusst. Aber wir haben natürlich trotzdem gesagt, wir wollen es nicht unter Druck setzen lassen. Und diese positive Energie von der letzten Woche, die wir da sammeln konnten, dass wir das mitnehmen und dann drauf aufsatteln. In der ersten Halbzeit haben wir uns dann so ein bisschen schwierig getan und haben auch so ein bisschen zögerlich. Sind wir das Ganze angegangen, aber dann konnte man den Schalter doch noch rechtzeitig umlegen. Vielleicht hat das Gegentor so ein bisschen dafür gesorgt, dass es Klick gemacht hat. Und dann haben wir, ja, wie gesagt, den Schalter umgelegt und volle Power. Und dann haben wir endlich das Ergebnis erzielt, was wir wollten. Und jetzt konnten wir ein bisschen Druck rausnehmen nach hinten raus. Aber trotzdem ist es noch nicht vorbei und wir müssen jetzt weiter fokussiert bleiben.
Weiter fokussiert bleiben, da hat er natürlich komplett recht. Denn die Tabellenlage sieht den TuS Sundern auf Platz 11 mit 26 Punkten. Dann folgt der SC Drolshagen mit 26 Punkten. Dann folgt auf 13 direkt über den Abstiegsplätzen der SV Schmallenberg-Fredeburg mit 26 Punkten, also alle 26 Punkte. Und auf dem ersten Abstiegsplatz ist der SV 04 Attendorn mit 20 Punkten. Das heißt, da ist noch gar nichts entschieden. Obwohl ein Experte ja gesagt hat, vor dem vergangenen Spieltag, wenn der TuS Sundern das Spiel gegen Lennestadt gewinnt, dann ist das der Klassenerhalt gewesen.
Ja, da muss ich jetzt natürlich auch zu stehen. Also es war ja auch ein eindrucksvoller Sieg. Natürlich ist rechnerisch da auch noch nichts gelaufen, aber ich spekuliere einfach darauf, dass das jetzt so viel Rückenwind gibt. Man ist dann noch Kreispokal-Finalist und so weiter, dass das jetzt noch so ein richtig toller Frühling für den TuS Sundern wird.
Ich würde das unterschreiben wollen, weil ich auch den Eindruck habe, dass beim TuS Sundern der eben schon erwähnte Trend nach oben zeigt. Ein bisschen Sorge habe ich allerdings beim SV Schmallenberg-Fredeburg, weil da zeigt die Kurve eigentlich eher so tendenziell nach unten.
Ja, Tore schießen fällt, glaube ich, ziemlich schwer in den letzten Wochen und in der ganzen Rückrunde läuft das alles, was man sich vorgenommen hat, funktioniert eigentlich noch nicht, ne? Also diese ganzen 6-Punkte-Spiele, glaube ich, fast so gut wie alle verloren. Also ich glaube, da muss der Klassenerhalt mit der Brechstange irgendwie erreicht werden. Der Abstand ist ja jetzt, also ist ja noch ganz okay, aber das nächste 6-Punkte-Spiel steht jetzt im Prinzip an diesem Sonntag an, ne, gegen den SC Drolshagen. Der steht ja auch genau zwischen Sundern und Schmallenberg.
Ja, da muss man gewinnen, also da muss man jetzt nicht drum rumreden. Das ist wohl wahr. Also wenn das auch noch verloren geht, dann dürfte es wirklich schwierig werden. Jo, du hast ein Spiel vom kommenden Spieltag schon erwähnt. Das ist nämlich Schmallenberg empfängt Drolshagen. So, und Sundern in Olpe. Ja, machbar. Ein HSK-Duell gibt's. SC Neheim gegen RW Erlinghausen. Da geht's im Grunde für beide nur noch um die Spitze an der
in der HSK-Tabelle?
Noch nicht mal in der Derby-Tabelle, sondern wer ist in der richtigen Tabelle die beste HSK-Mannschaft? Quatsch, ne? Stimmt ja gar nicht. weil der SuS Langscheid-Enkhausen.
Ja, ja,
vor allen Dingen. Damit musst du es doch korrigieren, Elmar.
Ja, ich denke mir, in der aktuellen Form, wie du es auch gesagt hast oder auch eben schon mal gesagt hast, hat ja Langscheid eigentlich die beste Form und wird, wir haben diese Derby-Tabelle, glaube ich, jetzt etwas länger nicht mehr ausgerechnet. Aber in der HSK-Tabelle ist Langscheid vorne und könnte auch vorne bleiben oder wenn die einfach weiter marschieren.
Und Erlinghausen ist mit 33 Punkten deutlich hinter Langscheid und Neheim, die beide 42 Punkte haben. Also Erlinghausen wird die beiden nicht mehr überholen. So, sei es drum, die spielen gegeneinander, SC Neheim gegen Erlinghausen. Und dann spielt der SuS Langscheid-Enkhausen noch beim FC Lennestadt.
Da wäre das mit der Schützenhilfe ja jetzt vielleicht ja dann doch mal irgendwie möglich.
Ja.
Wird man sich schwer erhoffen, auch gerade in Schmallenberg.
Ja, und da hat nämlich Trainer Alex Bruchhage vom SuS Langscheid-Enkhausen auch schon angekündigt, wir geben weiter Vollgas. Die haben nämlich nicht nur den FC Lennestadt noch im Restprogramm, sondern auch die anderen Clubs, die unten stehen. Ja, Attendorn und Rolzhagen.
Ja, Attendorn spielt jetzt schon in Menden. Vielleicht machen die Mendener Kollegen ja da mal mit aus HSK-Sicht.
Sollen sie tun.
Sollen sie tun.
Wir drücken die Daumen. Wer sich nun beschweren will über wenig Fachwissen bei Tipps, dummes Rumgerede oder was weiß ich, oder irgendwelche hilfreichen
Verbesserungsvorschläge
hat oder Hinweise, der kann das tun unter sauerlandsport-wp@funkemedien.de. Und in diesem Sinne
wünschen wir ein schönes Wochenende.
Richtig. Und danken unserer Technik, die doch durchgehalten hat.
Toi, toi, toi.
Alles Gute, bis dahin. Tschüss.
Bundesliga des Sauerlandes, ein Podcast der Westfalenpost. Jetzt kostenlos folgen auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts oder in eurer liebsten Podcast-App.